Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und Managementsysteme. Michael Kornmann von QS Kornmann und Michael Schiffer von Diqualis teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für spannende Diskussionen und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
So, herzlich willkommen auch diesmal zu unserem Podcast. Wir befinden uns ja immer noch so ein bisschen in der Digitalisierungsreihe und hatten ja in den letzten zwei Folgen über Digitalisierung allgemein die Themen so Freigabe und Schulung, wie man das digital lösen kann, gesprochen. Und wir bleiben auch gleich in dem Thema drin, denn heute geht es um den digitalen Kappa-Prozess oder wie ich meinen Kappa-Prozess digital gestalten oder verbessern kann. Das Kappa-Management allgemein, oder wenn man es halt ausspricht, das Corrective and Preventive Action Management, ist ein wesentlicher Bestandteil eines QM-Systems. Und insbesondere in stark regulierten Bereichen wie Pharma- und Medizintechnik zum Beispiel ist es essentiell. Der Kappa-Prozess umfasst dabei Maßnahmen zur Korrektur bestehender Probleme, also diese Corrective Actions, und zur Vermeidung zukünftiger Probleme. Das wären die Preventive Actions. Und dann würde ich gleich mal meinen Partner, wie immer, den Michael begrüßen heute.
Schönen guten Morgen, grüß dich, hi.
Und würde dich gleich mal zum Einstieg mit einer Frage zu dem Thema bombardieren. Nämlich, um mal so ein bisschen in das Kappa-Thema reinzukommen, wüsste ich gern von dir, wie ist für dich ein guter Kappa-Prozess so ein bisschen aufgebaut? Welche Bauteile und Elemente siehst du am wichtigsten so ein bisschen, wenn wir erstmal mit dem Prozess selber starten?
Ja. Also für einen guten Kappa-Prozess ist wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was sie darunter zu verstehen haben. Und dann ist das allererste Mal wichtig, einen sehr großen Trichter und ein sehr großer Input in dieses System rein. Weil, wir kommen ja gleich noch zu der Erklärung, aber alles hängt oder alles steht und fällt mit der Eingabe, sprich mit der Meldung von Problemen und mit dem Erkennen von, nennen wir es Themen, nicht Problemen, sodass ich da überhaupt entsprechend reagieren kann, Maßnahmen ableiten kann und meinen formalen Kappa-Prozess initiieren kann. Von daher ist für mich das Wichtigste in so einem Prozess der Start, der Input der Mitarbeiter in das System.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr gut, weil wir befinden uns ja wirklich ganz tief im Abweichungsmanagement auch ein bisschen. Und ich finde, man muss es den Mitarbeitern wirklich so einfach wie möglich machen, sage ich mal, Probleme oder Abweichungen zu melden. Weil nur dann, wenn ich es den Leuten auch einfach mache und es zugänglich mache, habe ich halt die Chance, dass die Sachen einfach viel eher gemeldet werden. Wenn Sachen zu bürokratisch sind, wie wir es ja leider oft auch auf Papier haben, und dann wird die Sache auch ein bisschen schwieriger. Deswegen ja. Bin ich auch an der Stelle ein großer Fan von digitalen Lösungen, weil es uns da ermöglicht, wirklich Mitarbeitern einfachen Zugang ins QM-System zu geben. Das heißt, ein einfaches Meldewesen zu bauen. Ja. Und da kann man wirklich schöne Sachen machen.
Genau. Zwei Sachen, die mich antriggern. Das erste Ding ist den einfachen Zugang im QM-System. Der Mitarbeiter sollte einen permanenten Zugang zum QM-System haben, weil der Mitarbeiter ja permanent mit dem System arbeitet und das System lebt. Von daher ist der einfache Zugang der Zugang. Ja, er hat ihn. Und das Zweite, was du angesprochen hast, und das ist das, was wichtig ist, und ich glaube, das ist das, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten noch rausarbeiten werden, ist, dass du bei einem Kappa-Management oder wenn du sagst, ich führe einen Kappa-Prozess ein oder ich führe jetzt einen Korrektur-Vorbeugemaßnahme-Prozess mit einem Unternehmen ein, wir machen Kappa, dann wirst du viele Fragezeichen bei Mitarbeitern haben und wirst viele Themen haben, die du hast. Und wenn du normativ unterwegs bist, du hast ja ziemlich viel. Du hast Kundenrückmeldung, also abgesehen vom eigentlichen Kappa-Prozess, ja, wie in der Norm beschrieben, hast du ja noch viele andere Sachen, die du auch tracken musst. Du hast ein Risikomanagement, wo du dich mit beschäftigen musst. Du musst gucken, wie deine Kundenzufriedenheit unterwegs ist. Wer Rückmeldung von Kunden, du musst dich um dein Lieferantenthema kümmern. Das heißt, was mein Ansatz immer so ist in der Beratung und wenn ich von digitalen Systemen, wenn ich Sachen eindrücke, ich nenne das Ding gar nicht mehr Kappa, sondern für mich ist es ein Ticketsystem und, oder ein Eventmanager. Das ist Wording, wie ich das Unternehmen haben will. Und ich cluster einfach Events oder ich cluster Tickets und kriege so diesen eben schon angesprochenen sehr einfachen niedrigen Einstieg und den großen Trichter und kann dann in meiner Tätigkeit aus den ganzen Eingaben, die ich da kriege von den Mitarbeitern, gezielt sagen, boah, das geht jetzt mehr in die Richtung Korrektur, das geht in die Richtung Verbesserung, das geht in die Richtung Vorbeugung, das ist eine Kundenrückmeldung, das ist eine Eingabe fürs Risikomanagement. Das heißt, mit so einem Ticketsystem oder mit einem Eventmanagement verschmilzt das gesamte System zu einem System, wo der Mitarbeiter sehr einfach reingehen kann.
Ja, ich finde halt, dieses Ticketsystem gibt einem halt auch die Möglichkeit, danach einfach die Sachen ein bisschen zu klassifizieren und dann zu verteilen. Weil am Ende steht ja immer eine Lösung von so einem Kappa-Prozess oder zumindest eine Maßnahme in irgendeiner Art und Weise, wie die auch immer aussieht. Und diese Lösung zu finden, ist ja in der Regel, sage ich mal, eine Teamsache. Das heißt, in der Regel wird eine Kappa-Maßnahme ja nicht unbedingt nur von einer Person abgearbeitet. Es gibt sicherlich Sachen, da macht das vielleicht der QMB gerade mal auf die Schnelle oder da macht das der Mitarbeiter auf die Schnelle, aber gerade bei größeren Abweichungen oder auch im Pharmabereich oder im Medizinbereich, wenn es um kritische Sachen geht, vielleicht auch aus der Produktion, habe ich in der Regel auch, sage ich mal, so ein Team-Approach, dass ich auch verschiedene Richtungen habe, woraus ich es betrachten muss oder Leute, die ich mit reinziehen muss. Und da gibt mir halt das Ticketsystem auch eine gute Möglichkeit, das dann entsprechend zu verteilen und dann die Leute an die Stellen mit reinzuholen, so ein bisschen, um das ein bisschen zu filtern, dass es an der richtigen Stelle rankommt.
Ja, du wirst immer ein Team brauchen oder an ganz, ganz vielen Stellen ein Team brauchen. Du hast auch, wenn wir über Kappas reden, du solltest auch immer eine vernünftige Ursachenanalyse machen, dass du weißt, wo es herkommt. Solltest gucken, dass du es so nachhaltig löst, dass dir es nicht nochmal passiert. Das sind ja alles Dinge, die du in so einem Prozess mit betrachten musst. Und das geht in der Regel nur als Team und spätestens dann, wenn du sagst, willst du eine Wirksamkeitskontrolle machen und willst gucken, dass du den Sack zumachen kannst, spätestens da brauchst du irgendeinen, der da nochmal mit drüber guckt, der Ahnung hat, dass also die klassischen Vierter-Augen-Prinzip, dass du einfach sagst, ich habe da nochmal jemanden, der guckt da drüber, der kontrolliert das, was ich mir gerade ausgedacht habe. Von daher ist das eine wichtige Nummer, dass du da eben eine Plattform hast, wo du eingeben kannst, wo du Teams steuern kannst, ganz klar. Ja.
Ja. Und es schafft halt auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit einfach. Dadurch, dass ich eine digitale Lösung habe. Ich meine, in der Regel, ich kann das natürlich auch auf Papier machen. Also ich habe schon genug Abweichungsmanagementsysteme gesehen, die sehr viele Formulare benötigen. Da gibt es dann das Formular, wo der Mitarbeiter die Sachen ausfüllen kann. Das kommt dann vielleicht in den Briefkasten, wenn man noch ganz oldschool ist. Oder man kann es im besten Fall gleich digital machen. Da spart man sich auch eine Menge Papier.
Genau, aber spiel das Spiel mit dem Thema, mit dem Papier mal durch. Wie willst du den Einstieg machen? Das ist, wenn du von einem Papiersystem redest, dann lass mich mal 4D-Report, 8D-Report in den Raum schmeißen, dass wir einfach mal so ein paar Sachen haben. Genau, du lachst schon. Das sind ja so Sachen, wie willst du denn dem Mitarbeiter erklären, wann er welches Formblatt zu nehmen hat, beziehungsweise wenn du ein Formblatt machen willst? Wir haben ja eben drüber gesprochen, dass es cool ist, du hast so ein One-Size-Fits-All, dass du sagst, ich gebe da auch Kundenrückmeldungen rein oder ich gebe auch Reklamationen dann da rein und sonstige Dinge. Wie willst du denn das auf ein Blatt Papier hinkriegen? Das werden ja 5 Seiten Passierschein A38, den keiner mehr richtig durchwühlt. Und willst du mit unterschiedlichen Scheinen arbeiten, also mit unterschiedlichen Word-Dokumenten oder mit unterschiedlich ausfüllbaren PDFs, wie willst du das machen, dass der Mitarbeiter safe ist, dass er sicher ist, das ist das Richtige, ich kriege das vernünftig geclustert. Also ich finde es super schwer, das so oft mit Papier und Word und Excel, PDF aufzubauen, dass es für die Mitarbeiter so einfach ist, dass es praktikabel ist, dass es genutzt wird. Und wie ich das eben schon gesagt habe, das Wichtigste ist, dass du einen Input hast. Und wenn du, ich sag mal salopp, wenn du einen scheiß Kappa-Prozess hast oder hast einen blöden Prozess oder einen kompletten Rückmeldungsprozess, sind wir mal ehrlich, wenn es kompliziert ist, lasse ich es. Dann fällt es halt unter den Tisch. Ja? Bevor ich mich jetzt da hinstelle und fülle 5 Seiten aus und mache 98 Häkchen, ja mein Gott, dann löse ich es halt eben schnell so und dann ist der Tropf für mich gelutscht. Mindestens aus Mitarbeitersicht. Ja, das sind ja alles Praktika.
Ja, aber es ist halt die Realität, das muss man ganz einfach sagen. Wenn die Sache zu bürokratisch wird, dann werden Sachen teilweise nicht mehr gemeldet. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was dir für ein QM-System passieren kann, dass du nicht den Input bekommst, den du eigentlich brauchst. Weil am Ende hast du deine KPIs und du versuchst, den Prozess zu verbessern. Du weißt aber gar nicht, warum dein Prozess so schlecht läuft, weil du gar nicht vielleicht alles mitbekommst. Und dieser Input ist halt essentiell.
Du musst erst mal wissen, dass dein Prozess schlecht läuft.
Ja. Also das ist die nächste Sache.
Das ist die nächste Sache. Du musst ja erst mal wissen, du musst dir ja erst mal klar werden, ob du ein Problem hast oder nicht. Und wenn du keinen Input kriegst, egal von welcher Stelle, Ja, sei es jetzt wirklich Audit-Abweichung oder sei es Lieferantenmanagement. Wenn du nicht sauber trackst und nicht sauber Reklamationen oder Auffälligkeiten von Lieferanten sauber abarbeitest und das von den Mitarbeitern einfach machst, woher willst du das wissen, ob dein Lieferant okay ist? Wenn du Kundenbeschwerden nicht erfasst, woher willst du wissen, dass die Kunden unzufrieden sind? Und wie willst du analysieren, warum sie unzufrieden sind? Und im Kappa ist es genau das Gleiche. Passiert was? Musst du was korrigieren? Woher weißt du es denn? Nur durch eine Eingabe.
Ja, und ich finde auch nur mit dieser Eingabe kann dann am Ende das Management, auch im Management-Review, überhaupt gute Entscheidungen treffen, weil sie die Informationen haben. Weil jeder, der in einem produzierenden Betrieb vielleicht war, hat das vielleicht auch schon mal gesehen. Man läuft vielleicht an dieser Ausschusstonne vorbei und die ist relativ voll vielleicht. Aber dann fragt man mal, warum ist die eigentlich so voll? Und dann kommt man manchmal dann auf die Sache, da ist irgendwas passiert, aber es ist vielleicht nie im System gelandet, weil das Problem wurde dann gleich so gelöst. Unter anderem ist es dann vielleicht auch nie aufgetreten so ein bisschen, bis man mal nachgefragt hat, weil es tatsächlich einfach nicht gemeldet wurde, weil das viel zu kompliziert war. Wie gesagt, ich habe das auch schon mit Papierformularen gesehen, das gibt es auch noch. Ich kenne das auch noch in Betrieben, die halt in ihrem Produktionsraum noch keine digitale Erfassungsmöglichkeit haben. Aber wenn man das mit Papier macht, was ich eigentlich nicht empfehle, nicht mehr heutzutage, dann würde ich sagen, dann muss man es wirklich so simpel wie möglich machen. Dann muss man für einen Bereich, sage ich mal, ein gezieltes Formblatt haben, wo nur wenige Optionen drauf sind. Weil wenn jemand durch 5 Seiten sich durchmachen muss und 10 Kreuzchen setzen muss und 3 Sätze schreiben muss, da hat keiner für Zeit. Also das muss so einfach wie möglich sein. Und dann auch der Tipp eigentlich für die Qualitätsmanager. Ich würde dann die Leute, die in der Produktion arbeiten, deren Ziel wirklich dann ist, die Produkte fertigzustellen, die muss man dann auch, sage ich mal, vor der Bürokratie ein bisschen schützen. Das heißt, man muss die Eingaben, die machen können, auch so weit wie möglich reduzieren. Das heißt, die Klassifizierung vielleicht hinten raus, die kann ich ja ruhig beim QM-Manager lassen und ein bisschen dann. Ja. Aber dass ich nicht frage, wie würdest du das jetzt einstufen in 5 verschiedene Klassen, ist das für dich jetzt eine leichte Abweichung, eine mittlere, eine hohe, eine kritische, eine katastrophale? Die Leute müssen einfach sagen, das ist passiert, ganz schnell, fertig. Das ist nicht und jetzt, lieber QM-Manager, wenn du noch was brauchst, frag nach, kümmere dich um die Klassifizierung. Meld dich.
Einfach nur melden macht frei, belaste den Vorgesetzten. Einfach nur die Meldung muss da. Ich habe, wenn ich so digitale Systeme mache oder wenn ich sowas aufbaue, ich habe das grob geclustert. Ich sehe ein Risiko, es könnte ein Datenschutzvorfall sein, mit Kundenrückmeldung, positiv, also etc. Ich habe aber auch unklar. Und unklar ist für mich, es passt in keine klare Kategorie rein, oder ich weiß es einfach nicht. Dann melde es mit unklar zurück. Ja, dann kriege ich das Ticket reingeschossen oder der QMB kriegt das Ticket reingeschossen und er soll sich tummeln, beziehungsweise er soll es dann einfach klassifizieren und soll es sich kümmern. Wichtig ist mir, dass die Mitarbeiter melden und dass es einfach funktioniert. Und wenn wir in einem Produktionsbetrieb sind, auch da, ich bin ein Freund von digitalen Systemen, aber wenn wir in einem Produktionsbetrieb drin sind und das, wenn es für den Mitarbeiter an der Werkbank oder irgendwo praktikabler ist, irgend so ein DIN A5-Ding fertig zu haben, auf seiner Seite liegen, wo er 3 Kreuzchen drauf macht und sagt Ausschussteil, Artikelnummer, Grund, Namen mit dabei und er schmeißt es am Tagesende in irgendeinen Briefkasten rein und einmal am Tag greift sich das der QMB und macht es dann in ein digitales System rein. Also um den einfachen Trichter zu kriegen, dann ist das der Weg. Wichtig ist, dass die Dinger reinkommen. Ja? Ja. Das finde ich immer so.
Ja, weil ich sage den Leuten auch immer, Fehler passieren. Fehler sind unvermeidlich und sie passieren einfach. Aber man muss dann einfach wissen, dass sie passieren. Mir reicht es halt, wenn mir jemand lieber 2 Sätze schreibt und dann kann ich darüber nachdenken, ob das was ist, wo ich als QMB vielleicht noch tiefer reingucken muss oder wo ich sage, das ist offensichtlich, das lässt sich relativ einfach klassifizieren. Ja. Aber ich habe halt die Möglichkeit, mal nachzufragen, wenn ich es überhaupt mitbekomme. Ne?
Ja, also 100% Gutteile gehen nirgendwo raus. Das ist vollkommen normal. Ja, wir haben das ganze Jahr keine Reklamation. Sag ich, wieso denn? Wir machen eine 100% Ausgangsprüfung, die gehen nur geprüft raus. Und dann hast du drüben die Schrottbox stehen, wo die Teile, die bei der Qualitätsprüfung rausfallen. Sicherlich haben die nur 100% Gutteile in der Hauslieferung drin, aber sie haben in der Produktion in Ausschuss gefahren. Ja, also das sind so Dinge, das gibt es nicht. Das muss man halt einmal sauber im Prozess definieren. Ab wann schreibe ich was? Ab wann ist es mir das wert? Ab wann brauche ich es? Wann ist mein Input? Wie melde ich das rein, damit ich entsprechend reagieren kann?
Ja. Ich würde als Auditor auch sehr skeptisch werden, wenn mir jemand sagen würde, wir haben keine Abweichung hier. Das ist Grund genug, noch genauer hinzugucken.
Ja. Also ich habe schon, was ich durch dieses Ereignismanagement-Tool oder durch gehen wir gleich noch auf Möglichkeiten hin. Dadurch, dass ich es bei Kunden, wenn ich es implementiere, eben so einen ganz einheitlichen Einsatz wähle, habe ich schon mal die Diskussion mit einem Auditor, die echt so enorm verbissen sind. Ja, haben Sie einen Kappa-Prozess? Da sage ich, wir haben ein Ticketsystem. In dem Ticket erfassen wir alle Vorgänge. Da gibt es auch eine Clusterung nach Korrekturvorbeugemaßnahmen. Aber Korrekturvorbeugemaßnahmen im Sinne der Norm, wie es die Norm fordert oder Norm exakt beschreibt, haben wir dieses Jahr keine gehabt. Aber pass auf, wir haben Auditabweichungen bearbeitet, wir haben Reklamationen bearbeitet, wir haben da Verbesserungen gemacht. Denk dir halt aus, was davor eine Korrekturmaßnahme, was eine Vorbeugemaßnahme ist. Also dass diese Clusterung, dass ich wirklich dem Auditor sagen muss, wir haben jetzt 25 Korrekturmaßnahmen und 6 Vorbeugemaßnahmen oder so ein Kram gehabt, das ist schon nochmal eine Diskussion, wenn es vom Wording her anders da klingt oder es halt einfach nicht so heißt. Da musst du dir halt den Auditor beiseite nehmen, musst einen kleinen Schnack halten, musst ihm das System zeigen, musst ihm das erklären. Und dann sagt er, natürlich macht ihr es, alles cool. Ja, aber das kann schon nochmal kommen. Aber dann sind Auditoren auch wieder happy.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht eigentlich. Also man darf die Sachen ja bei sich, sage ich mal, im Haus ein bisschen nennen, wie man sie will. Man muss sie nur halt manchmal ein bisschen erklären, wenn das genau so verschachtelt ist. Aber die meisten waren in meiner Erfahrung dann am Ende immer damit happy, wenn man das genau so gezeigt hat, auch das System funktioniert. So passieren Meldungen. Man kann das ja auch, das ist ja das Schöne am Digitalen, man kann es ja wirklich einmal schnell durchspielen. Man kann herzeigen, hier, ich sehe dann und dann ist das passiert. Jetzt kann ich damit weiterarbeiten und dort kann ich es ablegen und es ist alles schön nachvollziehbar.
Ja, und es ist jetzt auch, wir reden von Softwarelösungen und wir reden von digitalen Dingen, aber es ist ja, weiß Gott, auch kein Voodoo. Also jeder, der mit Microsoft 365 unterwegs ist und hat ein Teams bzw. ein Blender-Integration drin, kann ich mir über das Kanban-System oder über jedes andere Kanban-System auch, kann ich mir ein paar Buckets machen und kann mein Ereignismanagement oder mein Reklamationsprozess oder mein Whatever, wie ich das nennen möchte, mein Ticketsystem so ins Unternehmen reinbringen, dass es halt eben easy ist. Wie schnell habe ich im Planner eine Aufgabe angelegt? Habe es meinetwegen in den Bucket Reklamation reingeschoben und hab das Ding fertig gemacht, sodass der Input drin ist und dass die Personen Bescheid kriegen. Ja? Also es ist ja echt eine easygoing Nummer. Wir reden ja jetzt hier nicht davon, eine Software für 180.000 Euro anzuschaffen.
Ja. Nee, also die meisten Softwares können ja solche Planungssachen relativ einfach. Und es lohnt sich meiner Meinung nach auch wirklich sehr da reinzugucken, weil ich kenne noch sehr, sehr viele Kappa-Listen, die einfach nur in Excel geführt werden, die einfach nur Excel-Listen sind. Das kann man machen, dann hat man die Liste irgendwo geführt, aber man profitiert dann halt nicht von den ganzen Vorteilen, dass ich gleich sage, ich verteile Aufgaben und ich kann auch diese Sachen dann einfach abhaken, dass sie nicht vergessen werden, weil Sachen in Excel-Listen haben halt manchmal so ein bisschen diese Tendenz, in der Masse zu verschwinden.
Gar nichts.
Und das kann ich nicht unbedingt empfehlen.
Wer damals zugelassen hat, dass in Excel auch Buchstaben verarbeitet werden dürfen, gehört heute noch gesteinigt in meinen Augen. Das ist Excel. Excel ist ein Rechenprogramm, eine Tabellenkalkulation nennt sich die Software. Hat damit nichts zu tun. Das gehört in keine, ich weiß, ich ende gleich einen Shitstorm, aber das gehört da nicht rein. Du wirst die Übersicht verlieren und auch der Mitarbeiter. Das sind ja auch diese, ganz im Ernst, du kennst ja auch diese KVP-Listen, die manchmal in Unternehmen unterwegs sind. Die sehe ich auch immer mal wieder. Die sind tot in der Regel. Wie soll denn die werden nicht gelebt. Da wird einmal kurz zum Audit, da war noch irgendwas mit KVP, komm, wir machen die Liste auf. Was war denn da, was hat man denn noch gemacht? Und dann klackert man da kurz 3-4 Dinge rein, wo man weiß, dass sie umgesetzt sind schon. Dann haben wir ein bisschen KVP da drin stehen und dann ist die Sache, also das wird nicht gelebt. Also sowas, du musst ein System haben, was lebt, was aktiv ist, wo du kein Pflegeaufwand hast und wo du erst recht nichts nacharbeiten musst für irgendwelche Auditoren oder um irgendwelche Nachweise zu erbringen. Und da finde ich, ist Excel das Unglücklichste, was du machen kannst.
Ja, ich sehe aber, dass es noch sehr weit verbreitet ist.
Ja, ganz klar.
Ich würde es aus den genannten Gründen auch nicht mehr empfehlen. Ich bin schon froh, wenn die Leute ihre Listen digital führen und nicht auf Papier. Das ist schon mal super. Aber danach muss ich sagen, es ist inzwischen so einfach und wie du gerade eben gesagt hast, Software ist inzwischen so zugänglich und günstig auch, die mir halt diese ganze Planung und Benachrichtigung und Nachvollziehbarkeit besser abnimmt, weil Excel hat einfach noch einen hohen manuellen Anteil, sage ich mal, weil am Ende musst du trotzdem Copy-Paste benutzen, was keine gute, zuverlässige Schnittstelle ist, wie ich immer wieder gerne sage.
Und es geht ja schon los, selbst wenn du den Mitarbeiter, gehen wir mal davon aus, Excel würde so funktionieren, dass jeder die Eingabe reinmacht. Wie will es denn der QM-Manager oder der Risikomanager oder die Geschäftsleitung oder der Datenschützer, wie will das denn mitkriegen, dass da was passiert? Zyklisch einmal am Tag reingucken oder weit verbreitet, ich weiß, alles in Ordnung, ich trage was in die Excel-Liste ein und schicke dann der E-Mail, eine E-Mail an die betroffene Person und sage, pass auf, ich habe was eingetragen. Und dann im schlimmsten Fall hängt an der E-Mail die aktuelle Kappa-Liste hinten dran noch. Dann ist die nochmal schön vom Server runtergeholt worden, da ist das Upgrade, da ist die neue Zeile eingefügt worden und geht dann als Anhang an den QM-Manager. Das wird garantiert noch in sehr vielen Firmen praktiziert oder wenigstens auf dem Server abgelegt und dann Info-E-Mails geschickt. Aber das ist alles Zeit, die Leute beanspruchen. Das ist einfach nicht mehr, also ich finde es uncool.
Ja, ich glaube, das größte Problem an dieser Geschichte, die du gerade beschreibst, ist auch, dass in den meisten Fällen die Kappa-Liste nur unterm QMB liegt. Dass der die führt und ausfüllt und aber die Sachen halt sammelt über andere Quellen. Und das heißt, es geht halt immer ein bisschen über Umwege. Und das eigentlich auch, finde ich, so eine Variante, wo die Mitarbeiter direkt mitarbeiten können und direkt den Input ins System geben, ohne dass es dazwischen nochmal eine Schnittstelle gibt, eigentlich da die bessere Variante ist. Weil es auch einladender ist und die Leute mehr mitmachen können. Und es nicht, sage ich mal, alles nur, sage ich mal, in der Bubble vom QMB passiert.
Ja, auch da, wenn du einen Prozess hast, wo du sagst, alles, was passiert, per Mail an den QMB. Und der QMB fängt an und trichtert das aus der E-Mail und schreibt es dann in den Kappa-Prozess rein. Dann würde er ja aus der E-Mail die Informationen wieder mit Copy-Paste nach Excel oder sonst irgendwas übernehmen müssen. Das heißt, er wird einmal geschrieben, Informationen wieder nach irgendwo hin kopieren müssen. Es ist alles uncool. Wenn du ein digitales System hast, wo jeder Mitarbeiter darauf zugreifen kann und du kannst nachher auch noch die Aufgaben verwalten, dann ist das wesentlich einfacher. Weil bleib bei der E-Mail-Geschichte. Der wird das Event oder die Korrekturmaßnahme anlegen und sagen, boah, da brauche ich jetzt den Heinz, die Günther und die Gisela mit dazu als Team, weil wir müssen uns mal kurz besprechen. Dann nimmt er das Ding und schickt es als E-Mail wieder weiter an die drei und sagt, wir müssen mal einen Termin finden oder sonst irgendwas. Das ist ein Organisationsaufwand und ein Heckmeck und ein Hinher. Machst du es in einem Planner drin, hast du ein Bearbeitungsteam, knallst unten den Namen rein, knallst die Kommentarfunktion rein, kannst das darüber tracken. Dann ist die Sache zum Beispiel schon erledigt. Oder machst du, wie wir es machen oder wie ich es bei vielen Kunden einsetze, setz es vernünftig mit dem Confluence auf. Es kommen automatische Benachrichtigungen rüber an die Mitarbeiter, die werden informiert. Du kannst direkt auf die Prozesse, die es betrifft, referenzieren. Also du kannst da wesentlich sauber nacharbeiten, kannst sauber clustern, kriegst Zahlen nachher hinten raus, kriegst die Anzahlen raus, kannst die KPIs bilden. Das sind ja alles Dinge, die du, wenn du es manuell machst oder trägst in irgendein Excel ein, die einmal im Jahr den Schmerz macht, bis du es analysiert hast. Oder hast du viel Dropdown-Felder drin mit einem zweiten oder dritten Blattseite, wo nachher die Analyse mit irgendeinem Tortendiagramm oder sonst irgendwas ist. Das ist ja, wow. Und dann hast du das alles richtig cool gemacht. Und dann sitzt du da richtig stolz in deinem Audit und sagst im Auditor, 13485 Audit, sagst im Auditor, wir haben Excel-Liste, super geil, wir haben ein paar Formeln dahinter, wir haben das hinterlegt, wir berechnen Risiken, schieben wir links, rechts rüber, alles cool. Und dann sagt der Auditor, hast du richtig cool gemacht, ja, super, ist das validiert? Dann sitzt du da und sagst, wir haben mal geguckt. Ja, wo ist es denn dokumentiert, dass ich es validiert habe? Und dann bist du durch, dann ist das Ding quasi wertlos und null. Dann führst du die Diskussion, dass Excel-Tabellen und das Software vom ersten Einsatz qualitätsrelevant validiert werden muss. Und sind wir uns einig drüber, wenn wir Kappa-Prozesse analysieren, führen Auswirkungen über Wirksamkeiten etc. pp. Und irgendwelche Formeln dahinter, um irgendwelche Kritikalitäten oder was zu brechen, das musst du durchvalidieren. Und wenn es durchvalidiert ist, musst du es danach schützen, musst einen Audit-Trail fahren, Versionskontrolle, die ganzen Füllefanz hinten dran. Das heißt, eigentlich willst du das auch überhaupt nicht.
Ja. Das ist ja auch was du gerade im GXP-Bereich immer machen musst. Wenn du mit Excel unterwegs bist und du gehst, sage ich mal, über die klassischen Grundrechenarten hinaus und du rechnest mit irgendwelchen Formeln, dann bist du eigentlich immer von der Validierung betroffen. Es sei denn, du hast Bock, zwei Leute auf dem Ausdruck unterschreiben zu lassen.
Genau.
Was auch Quatsch ist.
Genau. Und selbst da, nur bei Plus und Minus, je nachdem, welche Kommastellen du hinten eingibst, selbst da ist es fehlerbehaftet und du kannst das Ding nicht so laufen lassen, dass du es nicht durchvalidiert hast. Du musst wissen, dass wenn du da 1 plus 1 rechnen willst oder Feld A plus Feld B, du musst wissen, dass du ein Plus gesetzt hast und kein Mal, kein Minus oder kein Geteilt. Also selbst bei Grundrechenarten musst du es, und du musst gegen Veränderungen schützen. Das ist ein anderes Thema, können wir mal einen Podcast drüber machen.
Muss können halt wir eigentlich wirklich machen.
Ja, ja.
Weil das ist ein sehr spannendes Thema, weil wenn ich gucke, wir sehen das bei unseren Kunden nämlich ziemlich oft, so oft, dass wir schon angefangen haben, eigene SOPs, wie man Excel-Validierung macht, zu schreiben und Vorlagen für eine Excel-Validierung mit den Sachen, die man haben muss, was reinkommt, was brauche ich dafür, wie muss ich es schützen und wie überprüfe ich die am Ende, wie mache ich die Validierung, dass ich einen Validierungsplan oder so ein Protokoll habe mit ein paar Schritten, sodass man das einfach kompakt schnell durchziehen kann. Selbst das haben wir dann gemacht, was das deutlich vereinfacht hat. Aber das ist wirklich was Unterschätztes, wo man oft sieht, wir haben hier die Excel-Tabelle und ich frage dann als externen QA, und wo ist die zweite Unterschrift oder habt ihr es mal validiert? Wenn ihr benutzt das dauernd, wollt ihr das immer wieder unterschreiben, validiert es doch einmal durch. Ist ein interessantes Thema.
Ja.
Das merken wir uns auf jeden Fall mal vor. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal zurück zum
Kappa-Prozess.
Sonst verhaspeln wir uns immer so ein bisschen.
Mal wieder.
Genau. Du hast eben nämlich auch so KVP angesprochen, also so den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wie würdest du denn das jetzt vom Kappa-Thema ein bisschen abgrenzen? Oder würdest du es überhaupt voneinander abgrenzen?
Ich würde es von einem Kappa-Thema abgrenzen, ich würde es aber nicht von einem Ticketsystem abgrenzen. Sondern für mich wäre die Verbesserung halt auch ein Ticket oder ein Ticket-Cluster oder eine Ticket-Kategorie. Genauso wie Korrekturmaßnahme, Vorbeugemaßnahme, Kundenrückmeldung, positiv, negativ. Ich habe ein Risiko entdeckt, ich habe einen Datenschutzvorfall, Handy ist geklaut, Laptop ist geklaut, also klassisch Informationssicherheitskram. Also alles dies sind so Klassiker, die ich als Event oder als Ticket vorausgefüllt habe oder als Entwurf so habe, dass die Mitarbeiter gezielt eingeben können, was da ist und ich als Team unten genau weiß, was ich machen muss. Bei dem einen muss ich eine Wirksamkeit nachweisen, bei dem nächsten muss ich eine absolut genaue Ursachenanalyse machen, muss gucken, wie ich verhindere, das Wiederauftreten verhindere. Bin ich in der 17.025, muss ich die Auswirkungen machen, also muss ich gucken, die Einflussanalyse, was muss ich vielleicht an Kalibrierung nochmal mir zurück ins Haus holen, wo muss ich gucken, was ist das Ausmaß von diesem Fehler, was kann dadurch passieren, seit wann ist der Fehler da, wie viel Kalibrierung habe ich gemacht, seit diesem Ding, hat das einen Einfluss auf die ganze Sache, also diesen ganzen Kram, das ist natürlich wesentlich größer und wesentlich tiefer zu betrachten, wie, boah, KVP, ich habe eine Idee. Ja, und deswegen sage ich, du musst bei so einem Ticketsystem oder bei so einem Ereignismanager musst du vorclustern, wie du das machst. Das ist das, was wir eben hatten, diese unterschiedlichen Word-Dokumente, wo ich sage, du kriegst es nicht in eins, dann erschlägst du einen. Ja? Und genau. Für mich ist es eins.
Ich denke auch, dass eigentlich es geht so ein bisschen über, weil am Ende hast du immer Maßnahmen, die sich auswirken irgendwie und die kommen dann jetzt entweder aus dem Thema Abweichung oder wirklich Verbesserung. Und am Ende funnelt aber, sage ich mal, alles so ein bisschen in das QM-System rein. Und wir haben es ja bei unserem eigenen Ticketsystem in Confluence auch so, dass wir da so ziemlich alles drin haben. Ob jetzt jemand eine Idee hat für eine Verbesserungsmaßnahme, eine Abweichung oder, wie du eben gesagt hast, einen Datenschutzvorfall melden will oder irgendwas komplett anderes. Also es gibt auch die Kategorie Sonstiges. Im Endeffekt hast du einen schönen Trichter, da kannst du oben alles reinschmeißen und du hast sogar schon, sage ich mal, eine elegante Vorkategorisierung so ein bisschen. Wenn es am Ende nicht passt, kannst du ja immer nochmal anpassen als QMB. Und dann kann man einfach alles, sage ich mal, daraus so ein bisschen verteilen. Und ich finde das eigentlich als die elegantere Lösung, so alles durch diesen Eventmanager oder Ticketsystem, wie man es auch nennt, so durchzujagen als Funnel.
Einen großen Trichter und da einmal durch den Fleischwolf gezogen, alles durch. Und dann kommt am Ende schon was bei raus, was du gebrauchen kannst. Ja. Und du kannst halt nicht tricksen, aber du kannst halt Sachen clustern. Du kannst sagen, dass ein Event, was im Datenschutz, wenn ein Datenschutzvorfall angelegt wird, kriegt der DSB eine E-Mail. Wenn eine Verbesserung angelegt wird, kriegt meinetwegen die Geschäftsleitung oder die Prokurarolle oder der Betriebsleiter eine E-Mail. Ja, klassisch Korrekturmaßnahmen, klassisch Vorbeugemaßnahmen, wahrscheinlich der QMB, Risiken der Risikomanager. Also du kannst das alles so vorclustern und du kannst auch den Leuten in diese eigentlichen Tickets unten wirklich reinschreiben, worauf sie achten müssen, dass sie eben normenkonform sind. Was muss ich dokumentieren bei einer Vorbeugemaßnahme, diese klassische Ursachenanalyse? Was muss ich dokumentieren bei einem KVP-Prozess? Und das geht halt alles ziemlich cool mit einer Software.
Ja, und es macht das einfach sehr nachvollziehbar, weil ich die Sachen dann auch einfach ein bisschen sehe und viel besser einfach sortieren kann. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt.
Ja, aber vielleicht noch was ganz kurz, was du hast, ganz kurz grätschen. natürlich macht man den ganzen Sermon A für sich, dass man weiß, man hat was getan. Das ist auch ganz wichtig. Es wird ja auch mal Klassiker, Verbesserung, ich habe eine tolle Idee, wir sollten uns mal einen, ich mache mal irgendein Beispiel, wir sollten uns jetzt mal einen zweiten Server zulegen, weil das Risiko wahrscheinlich relativ hoch ist, weil da alle Server 8 Jahre alt ist und es könnte passieren, das wäre schon fast Risiko. Ist egal. Ich habe eine Verbesserung und sage, ey, cool, ich habe eine Idee, lass uns was tun. Das Ding läuft durch die Geschäftsleitung durch, wird bewertet, Geschäftsleitung sagt, will ich nicht. Dann habe ich das aber durchdokumentiert. Weil wenn nämlich in 3 Monaten der Nächste um die Ecke kommt und sagt, ich habe die gleiche tolle Idee, weiß ich ganz genau, vor 3 Monaten wurde es abgelehnt, so what? Ja? Beziehungsweise wenn dann was passiert ist, Server kaputt, lass uns beim Beispiel bleiben, dann kann ich immerhin sagen, naja, gut, die Idee hatten wir schon mal. Also da haben wir es halt falsch betrachtet. Warum haben wir es falsch betrachtet? Kann in die Richtung reingehen. Also das ist wichtig, dass ich es für mich hausintern dokumentiert habe. Und dann ist es auch so, dass sowohl die 9001, die wir ja relativ wenig wirklich als dokumentierte Information haben, aber auch die 13.4-facht auf jeden Fall hier in dem Kapitel echt sagen, wenn wir über Korrekturvorbeugemaßnahmen reden, nicht Konformitäten in der 9001, dann reden wir davon, dass wir dokumentierte Informationen als Nachweis aufbewahren müssen. Das heißt, wir brauchen es an dieser Stelle halt auch wirklich zur Normerfüllung.
Ja, im GXP-Bereich ist es genau dasselbe. Ich meine, da ist Nachvollziehbarkeit steht sowieso ein bisschen über allem. Und das ist auch etwas, wo die Behörde auch immer mal sich gerne zeigen lassen wird, weil da landen natürlich auch die Sachen, die im Audit aufgefallen sind, die landen auch in der Liste. Und im Endeffekt wird dann auch geguckt, wurde sich damit beschäftigt und wurde es abgearbeitet. Und wenn nicht, woran hängt es vielleicht noch? Weil es kann ja sein, dass man noch an, dass noch was Work in Progress ist.
Ja.
Ich würde auch ganz gern noch mal kurz zu was zurückspringen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich so ein bisschen das Thema, ist vielleicht auch noch mal ein extra Podcast-Thema, müssen wir mal gleich gucken, so, dass man eigentlich darauf angewiesen ist, dass die Leute die Sachen melden. Hast du das schon öfters mitbekommen oder das Gefühl gehabt, dass Leute Sachen nicht melden, weil sie Angst haben, dass es ihnen am Ende ausgelegt wird als ihr Fehler?
Ja, zum Teil, wobei das gelebte Unternehmenskultur ist. Ist ein anderes Thema. Mhm. Du musst halt eine vernünftige Kultur in die Kiste reinbringen und du musst halt einfach sagen, melde den Kram. Es geht uns nicht darum, also das ist Schulung. Das ist einfach Schulung und Mindset ins Unternehmen trichtern, dass man einfach sagt, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden oder einen Sündenbock zu finden, sondern es geht darum, das Problem zu lösen und besser zu werden. Und dann funktioniert es. Was ich aber regelmäßig finde in Systemen, ist, dass es halt einfach nicht getan wird. Dass wenn du mit Mitarbeitern sprichst, die dann einfach Sachen sagen, ja, letzte Woche hatten wir auch mal wieder dies und das und ich hatte auch mal hier und eigentlich hätte ich gerne so, wo ich einfach sage, ey, du hast das Tool bzw. hast das Blatt Papier, wo hängt es denn? Also was ich damit sagen will, ist, die Akzeptanz bzw. das regelmäßige Training und das mal wieder die Mitarbeiter darauf hinweisen, dass es das System gibt und das wie so eine indische Gebetsmühle immer wieder ins Unternehmen streuen, finde ich, ist ein wichtiges Tool dazu, erst recht am Anfang, wenn du sowas implementierst. Dass nachher ein Jahr läuft und das Ding ist drin und es hat sich verselbstständigt und es ist aktuell im Betrieb, dann ist das okay. Aber so in der Einstiegszeit habe ich halt schon dieses ganz klassische Thema Mitarbeiter abholen. Erklären, schulen, kleine Videos dazu machen, gar keine 50-seitigen PowerPoints, sondern irgendwie kleine Erklärvideos oder so. Und dann einfach gezielt dem Mitarbeiter helfen, dass er schnell und effektiv arbeiten kann.
Ja, für mich ist das auch, sage ich mal, wirklich so einer der absoluten Grundpfeiler, dass du diese Fehlerkultur schaffst, dass die Leute da auch keine Bedenken haben. Weil ich sage den Leuten auch immer, am Ende es geht nicht darum, dass jemand ihm die Schuhe zu schieben. Am Ende ist nicht der Mitarbeiter, sondern das System schuld, sage ich mal. Und wir brauchen natürlich den Input, um clevere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir müssen auch wissen, was schiefläuft. Und am Ende ist ja unser Ziel auch ein bisschen das, für die Leute einfacher zu machen, zu sagen, wenn Fehler oft passieren und du steckst ja eine Menge Zeit rein, wir wollen ja, dass diese Fehler weniger passieren. Und uns geht es am Ende nur um die Lösung. Also wir sind da nicht problemorientiert, sondern wir gucken, wie lösen wir das jetzt so ein bisschen? Wie schafft man das ab?
Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich sage jetzt mal, wenn in einem Produktionsbetrieb immer, wenn der Günther Spätschicht hat und fürs Löcherbohren verantwortlich ist und es werden 6er anstatt 5er Löcher gebohrt, dann kann man sich schon mal überlegen, ob man die 6er Bohrer an der Stelle alle wegbringt. Aber, aber am Ende kann halt der Fehler halt schon auch mal bei einer Person liegen. Also man muss bei solchen Dingen auch mal der Wahrheit ins Auge gucken und man kann halt auch nicht immer sagen, es geht jetzt nicht darum, den Schuldigen zu bestrafen, sondern es geht darum, eine Ursache zu finden. Und wenn der Günther eben die Ursache ist, weil er sich entweder gerne auch mal einen 6er Bohrer von zu Hause mitbringt, weil er 6er Löcher schöner findet wie 5, blödes Beispiel, aber ich sage jetzt nochmal, dann kann es halt auch wirklich eine vernünftige Ursache sein, dass ein Mitarbeiter schuld dran ist und dass die Korrekturmaßnahme ist, der wird halt in eine andere Abteilung eingesetzt oder er kriegt halt auf das Ding nochmal eine Intensivschulung. Also ja, wir suchen die Ursache, wir stellen keinen an den Pranger, aber ganz ehrlich, die Ursache kann halt auch wirklich der Mensch sein und als Reaktion auf die Ursache kann halt eine Nachschulung stehen, ein nicht mehr ausführen lassen der eigentlichen Tätigkeit und sagen, jetzt das machst du jetzt einfach nicht mehr. Die Bohrer, wenn deine Sehstärke so stark nachgelassen hast, dass du auf dem Bohrer nicht mehr lesen kannst, was es für eine Größe ist, dann ist es vielleicht nicht mehr die richtige Zeit für dich, Löcher zu bohren. Aber ich weiß, was ich meine.
Ja,
die Ursache kann durchaus bei einem Mitarbeiter sein, was aber keine personellen Konsequenzen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben sollte.
Ja. Ganz klar. Ich finde, das ist das Wichtige an der Sache. Natürlich, ultimativ kann immer mal ein Mitarbeiter schuld sein, wenn jemand dumm Zeug macht, jeder macht mal dumme Fehler. Das passiert einfach.
Ja, aber das
Wichtigste ist wirklich dann, dass es am Ende niemandem angehängt wird und dass man dann zusammen eine Lösung findet. Und die kann dann, wie du sagst, natürlich auch die Lösung sein, dass man das Arbeitsumfeld ändert und da einfach eine gemeinsame Lösung findet. Aber wichtig finde ich, ist halt, die Lösung steht im Fokus, nicht unbedingt das Problem.
Genau, wobei auch da, im Datenschutz sprechen wir von technischen, organisatorischen Dingen, das ist wahrscheinlich hier auch ähnlich vergleichbar. Du kannst auch, das Thema Mitarbeiter kann technisch oder organisatorisch sein. Also es kann einmal darum liegen, dass er halt einfach keinen Bock hat und dass er einfach auf die Arbeit, also das kann in der Person selbst liegen oder das kann echt im Arbeitsumfeld liegen. Ja, dass er halt das falsche Tool kriegt, dass er falsche Werkzeug hat, dass er nicht auf die Arbeitsanweisung geschult ist. Das kann auch sein, dass die Arbeitsanweisung falsch ist und er der Einzige ist, der nach der Arbeitsanweisung wirklich arbeitet und es deswegen nicht funktioniert. Haben wir auch schon gehabt. Alles eine coole Nummer. Ja, also das muss halt vernünftig durchorganisiert und besprochen werden. Und wenn am Ende dafür heißt, der Mitarbeiter wird in einer anderen Abteilung oder auf einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt oder macht eben diese Arbeit nicht mehr, auch dann ist das Thema gelöst. Auch das ist eine Korrekturmaßnahme bzw. eine Abstellung der Ursache.
Ja. Das kann ja auch zum Beispiel so sein, also das ist auch etwas, was ich mal erfahren habe, dass man teilweise auch den Fehler in einer Abteilung hat und in der kompletten Abteilung, eigentlich der anderen Abteilung, eigentlich der Ursprung liegt. Dass man bei sich versucht, alles irgendwie umzustellen, alles neu probiert hat. Das hatte ich zum Beispiel in der Forschung, dass Experimente in einer Abteilung nicht richtig funktioniert haben. Und am Ende war die Ursache, dass jemand den Puffer falsch angemischt hat, nach einer alten Arbeitsanweisung. Die halt irgendwo geklebt hat und nicht die aktuelle war, wo wir wieder so ein bisschen beim Thema Verteilung von Dokumenten sind und aktuellen Informationen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann solche Fehler zu finden. Und am Ende ist es dann auch wieder auf den Mensch rückweisbar. Aber wie du sagst, dieser Mensch hat halt nach einer alten Version gearbeitet und hat halt nicht die aktuellen Informationen gehabt, weil es, und vielleicht dann auch wieder Schulungsthema, nicht eindeutig genug kommuniziert wurde, dass man halt nicht die Sachen ausdruckt und dann die alten Sachen benutzt, eben wegen solcher Dinge.
Und das sind zwei Dinge wichtig. Das erste ist wichtig, ist der Trichter. Du musst die Meldung reinkriegen, dass du Systematiken erkennen kannst über die Häufigkeit der Meldungen. Ja, und du musst halt einfach eine vernünftige Analyse fahren. Du musst dir halt wirklich angucken, wo liegt denn die Ursache, wo kommt es denn her? Ist es nur in der einen Schicht, ist es nur in der Spätschicht, nur in der Nachtschicht, wer arbeitet? Also all diese Dinge, das musst du dir wirklich in Ruhe angucken und nicht sagen, oh, jetzt haben wir halt mal wieder so ein Fehlerhäkchen dran und weiter geht's, sondern du musst dir das in aller Ruhe angucken. Die Disziplin musst du einfach haben.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja, da muss man einfach wissen, wo man dann, sage ich mal, gründlich sein muss und wo man dann wirklich das nochmal nachverfolgen muss.
Ja.
Und dann muss man auch rumgehen, Teams bilden und rumfragen. Dann muss man leider auch als QMP manchmal ein bisschen die Leute nerven. Aber manchmal ist es einfach zu wichtig, dann zu verstehen, warum das so ist. Weil am Ende jedes Stück, was man in den Ausschuss schießt, kostet auch Geld. Und das kann sich wahnsinnig schnell summieren. Also es ist betriebswirtschaftlich meiner Meinung nach deutlich unterschätzt, wie viel Geld teilweise Fehler und Ausschuss kosten, wenn sie, sage ich mal, persistieren und nicht behoben werden. Und
ja,
auch wie viele Arbeitsstunden da reingehen. Also das ist auch so unterschätzt, weil Fehler kosten Arbeitsstunden. Wenn jemand Schlechtteile produziert, ist das ja nicht nur das Teil, was weggeht. Es muss ja auch jemand sortieren und dann muss am Ende vielleicht mal jemand drüber gucken, wenn es besonders schlecht läuft. Und das sind Stunden um Stunden, die sich da summieren.
Ja.
Und ein Grund mehr, warum man das möglichst bald abstellen muss. Und damit man das aber kann, muss man natürlich wissen, wo kommt der Fehler her und wie oft passiert er. Wenn ich gar nicht mitkriege, dass die Hälfte weggeschmissen wird, dann habe ich als Unternehmen ein Riesenproblem, weil meine KPIs gar nicht zuverlässig sind und gar nicht die Realität widerspiegeln.
Ja, hast 5 Reklamationen und einmal die Woche kommt irgendein Altmetallentsorger, der einen kompletten Container Schrott durch die Gegend fährt, weil es Ausschussware ist und in deinem System sind 5 Reklamationen drin. Und dann weißt du ganz genau, stimmt was nicht.
Ich sehe, wir sind gerade von der Zeit schon relativ fortgeschritten. Ich würde aber gerne dich noch eine Sache fragen, wie du dazu stehst. Und zwar das, was ich interessant finde. Bei den meisten Kappa-Systemen ist es ja so, dass man sich gar nicht mehr groß anmelden muss, sondern wenn man in Confluence oder sei das in Office 365 irgendwo drin ist, wird automatisch getrackt, wer hat es reingeschrieben, man muss keinen Namen mehr eintippen und alles. Und es ist eigentlich immer nachvollziehbar, wer die Meldung gemacht hat. Wie stehst du zu so anonymen Sachen, dass es auch die Option gibt, dass jemand einen Vorfall anonym melden kann? Weil man kann ja auch Systeme einrichten, wo das nicht nachvollziehbar ist.
Ja, aber ich finde, ich liegt wieder an der Fehlerkultur im Unternehmen. Anderer Podcast. Ja. Wenn die Mitarbeiter keine Angst haben und die Fehlerkultur im Unternehmen angemessen ist, wird keiner es für notwendig halten, eine anonyme Meldung abzugeben. Es gibt Dinge für anonyme Meldungen, da gehen wir aber in die Richtung Hinweisgeberschutzgesetz und solche Portale. Da bin ich wieder ein Freund von anonym, da muss es auch anonym sein. Aber für so normale Reklamationen und Kappa-Prozess, wenn du eine gute Kultur im Unternehmen hast, brauchst du es nicht. Wenn du meinst, du solltest es tun, weil sich das Unternehmen besser fühlt oder der Mitarbeiter besser fühlt, dann richt es halt ein. Für mich ist halt das Problem, wenn ich eine anonyme Meldung kriege für eine Reklamation oder für einen Lieferant hat einen Bock geschossen oder für was auch immer, habe ich halt echt schwer, einen Hebel zu finden, wie ich meinen Einstieg kriege. Weil ich in der Regel immer gerne mit dem Melder erst schon mal einen Schnack abhalte. Ich schreibe den Melder an und sage, hier, pass auf, du hast mir gemeldet, eine Lieferung war falsch oder hast mir gemeldet, du hast jetzt Ausschuss gefahren. Was ist denn passiert? Das Dialog, und das geht halt nicht, wenn du anonym meldest.
Ja, ich persönlich habe es bei einem reinen Kappa-System bisher auch noch nirgendwo gemacht oder benötigt. Deswegen ist es etwas, was ich jetzt als nicht unbedingt notwendig sehe, weil ich auch der Meinung bin, das ist Unternehmenskultursache. Man muss, statt sowas einzurichten, muss man lieber den Leuten klar machen, dass niemand rausgeschmissen wird, nur weil er einen Fehler meldet. Und von daher habe ich bisher auch nicht die Notwendigkeit gesehen. Ich finde es aber interessant, weil ich das schon mitbekommen habe, dass es sowas gibt. Ich muss aber zugeben, dass ich es in meinem Umfeld sehr selten gesehen habe, sowas. Wirklich in so andere Hinweisgeberschutz und so Sachen reingucken.
Also ich habe es noch in keinem QM bei einem Kunden von mir implementieren dürfen müssen sollen, sondern das ging immer mit, melde dann kurz die E-Mail-Adresse durch und sag mir kurz, wer du bist und dann weiß ich, was los ist.
Ja. In den meisten Unternehmen funktioniert das meiner Meinung nach auch sehr gut.
Ja.
Man muss trotzdem die Leute immer mal wieder daran erinnern, die Systeme zu benutzen und zu füllen. Das gehört leider dazu.
Damit hast du angefangen mit dem Podcast. Wir beenden den Podcast so, wie wir begonnen haben, dass du gesagt hast, einen regelmäßigen Zugriff zum QM-System. Und da das Cup-Up-Management oder das sehr Ticketsystem schön. Ein Teil vom Managementprozess ist, arbeiten die Mitarbeiter mit dem QM-System, also arbeiten die Mitarbeiter mit dem System, wie ihr Unternehmen tickt und wo sie ihre Informationen finden, die das Unternehmen betreffen, arbeiten die Mitarbeiter auch automatisch mit einem System zum Erfassen von Tickets, Reklamationen, Kappas.
Sehr schön. Ich würde sagen, auf diese Note beenden wir dann auch den heutigen Podcast.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich auf den nächsten. Ich fand es mal wieder sehr spannend und wünsche dir dann noch einen schönen und erfolgreichen Tag.
Vielen Dank. Danke an alle, die zugehört haben. Grüße aus Hüttenberg. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute mit dem QM-Talk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht gerne unsere Webseite qm-talk.de.